Am Dienstag, den 1. September 2015, fand bereits zum dritten Mal das Friedenspodium, eine Veranstaltung der Initiative Welt ohne Waffen, statt. Das Thema war dieses Mal von der militärischen Unsicherheit zur zivilen Sicherheit. Die Redner waren Olaf Weber, Gründer der Initiative, und Franziska Braun, Moderatorin und Mitglied der Initiative. Ebenfalls zu hören waren die beiden Gäste Robert Zion und Christine Schweizer. Herr Zion ist Publizist und Politiker der Grünen, Christine Schweizer Friedensforscherin und Geschäftsführerin beim Bund für soziale Verteidigung. Sie hören jetzt einen Ausschnitt aus der Veranstaltung.
Welt ohne Waffen, diese Initiative besteht seit 3 Jahren ungefähr. Und wir wollen aufräumen mit der Meinung, dass Kriege quasi ein Naturzustand sind, die es immer gegeben hat und immer geben wird. Diesen Irrglauben über Bord werfen, dass wir Sicherheit durch Militär gewinnen können und immer mehr Sicherheit durch immer mehr Militär, wie es uns ja jetzt Frau von der Leyen erzählen will, indem sie gesprochen hat davon, dass Sicherheit Investitionen erfordern, und Investition heißt bei ihr eben mehr Militärgerät und mehr Soldaten. Also wir sind im Gegenteil der Auffassung, dass Militärsicherheit vermindert, dass der Frieden auf diese Weise nicht erreicht werden kann, dass die Menschenrechte nicht verwirklicht werden können mit Militär. Im Gegenteil, Militär ist quasi nicht nur gegensätzlich zu den Menschenrechten, sondern ein absoluter Antagonismus, weil das wichtigste Menschenrecht ist das auf Leben. Und das gerade nimmt das Militär. Dann hat es keinen anderen Sinn mehr, für andere Menschenrechte zu kämpfen. Also Militär ist die völlig falsche Methode. Wir sind dafür, dass es völlig abgeschafft wird. Deshalb nennen wir uns auch Initiative Welt ohne Waffen. Also wir glauben, dass es eine Realutopie ist, dass man 30, 40 Jahren dahin kommen würde, in einer militärfreien Welt zu leben. Das heißt nicht unbedingt gewaltfreien, aber wir haben andere Methoden der Konfliktbewältigung bis dahin. Und darüber wollen wir heute vor allen Dingen auch sprechen. Wir haben diese Veranstaltung jetzt hier genannt, von der militärischen Unsicherheit zur zivilen Sicherheit. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der auch real begangen werden kann. Jetzt komme ich zu den beiden Gästen. Wir haben gewinnen können Frau Christine Schweizer. Ich werde nur ganz kurz Sie vorstellen. Sie wissen auch schon in den Einleitungen eigentlich das Wichtigste. Frau Schweizer ist Geschäftsführerin des Bundes für soziale Verteidigung, eine bundesweit operierende, ganz wichtige Organisation. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für friedliche Mittel der
Friedensarbeit und gewaltfreie Konflikte.
Okay, so heißt es ganz genau. Und Redakteurin für das Friedensforum und so weiter, hat eine ganze Menge Arbeit leistet, viel wissenschaftliche Arbeit und engagiert sich in der konkreten Friedensarbeit. Rechter Hand von mir sitzt Robert Zion. Er ist Publizist, Autor und ein Vor- und Querdenker in allen Sachen von Friedens- und Entspannungspolitik. Er hat vor allen Dingen, das finde ich eine ganz wichtige Sache, im Frühjahr dieses Jahres einen neuen Arbeitskreis gegründet, den Petra Kelly-Kreis. Petra Kelly war ja in den 70er und 80er Jahren eine ganz führende Person in der Friedens- und Menschenrechtsbewegung, und sie war vor allen Dingen eine, die zwischen Friedensarbeit und der Arbeit für die Menschenrechte keine Differenz sehen wollte, sondern die das immer gleichzeitig betrachtet hat und die gleiche Richtung weisend. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das heute auseinanderzudriften scheint. Und deshalb freue ich mich ganz sehr, dass Robert Zion, der ein sehr aktiver Publizist auch ist und Blogger und hat viele Fans da im Netz, kenne ich mich allerdings nicht so sehr aus, aber wir sind auch auf einer Mailingliste miteinander verbunden. So, jetzt hatten wir gedacht, dass wir so weitergehen. Unsere beiden Gäste halten kurze Statements. Dann fangen wir mit der Diskussion an, vielleicht zuerst mal hier auf dem Podium, ob wir Ergänzungen, Widersprüche entdecken können und dann in dem Publikum. Und wir hoffen, dass das eine interessante Diskussion wird und wir alle positiv über unsere Veranstaltung denken werden. Ja, also Christine Schweizer, ich darf um Ihr Statement bitten.
Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung hier nach Weimar. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin ja sehr gespannt darauf, was die Diskussion heute Abend ergeben wird. Mein Statement ist erstmal relativ allgemein. Der Titel der Veranstaltung ist ja von der militärischen zur zivilen Sicherheit. Von Sicherheit wird ja in Politik und Öffentlichkeit unheimlich viel gesprochen. Man liest es jeden Tag in allen Medien, in der Werbung und so weiter. Beachtenswert dabei ist, dass es allerdings immer um unsere Sicherheit geht, fast nie eigentlich um die Sicherheit aller oder die Sicherheit aller Menschen der Welt. In diesem partikularistischen, nur auf das eigene Wohl bedachte Denken sind sich letztendlich Demokratien, Diktaturen und weltweit agierende Wirtschaftsunternehmen einig. Die einen wollen wiedergewählt werden, die anderen wollen ihre Unterstützer, sei es nun Clans oder sei es ihre Partei befriedigen, und die Dritten wollen Gewinne erwirtschaften. Es sind aber immer ihre eigenen Interessen, nicht die Interessen aller. Ein globales Denken findet nicht statt, wie man heute in Europa angesichts der Flüchtlingskrise genauso beobachten kann, wie bei den unzähligen Weltwirtschaftsgipfeln auch, aber bei den Weltklimagipfeln insbesondere. Die Globalisierung hat nur den Marktplatz vergrößert, auf dem die Konkurrenzkämpfe ausgetragen werden. Ich denke, die Mächtigen sind weiter ausschließlich um die Sicherung des Wohlergehens ihrer selbst und der eigenen Klientel besorgt, und dafür wird ihnen von der großen Zahl von Bürgerinnen auch applaudiert. Die großen Bedrohungen der Zukunft, die ja durchaus real sind, Stichwort Klimawandel, zu Ende gehen, der heute für die Industrie lebenswichtigen Rohstoffe in den nächsten 50 bis 100 Jahren. Wenn man das bedenkt, dann glaube ich, muss man keine Pessimistin sein, um vorauszusehen, dass die mächtigen Staaten versuchen werden, bis zuletzt ihre Privilegien zu verteidigen, die letzten Rohstoffe militärisch für sich zu sichern und die Grenzen vor jenen zu verschließen, deren Land im Meer versinkt oder zur Wüste wird. In den 1980er Jahren gab es auf den Ost-West-Konflikt bezogenen Begriff der gemeinsamen Sicherheit, was sicherlich schon ein Fortschritt war gegenüber dem Kalten Krieg. Aber vielleicht sollten wir grundsätzlich überhaupt wegkommen von dem Begriff der Sicherheit. Die Friedensforscherin Hanne-Margret Birkenbach hat vor kürzerer Zeit den Begriff der Friedenslogik geprägt, der die heute praktizierte Sicherheitslogik ablösen solle. Ich zitiere sie: Als Methode hilft Friedenslogik zu erkunden, wie Frieden durch konstruktive Konfliktbearbeitung gefördert werden kann und welche Prinzipien für die Planung und Unterstützung von Friedensprozessen notwendig sind. Und als politisches Programm, also einmal als Methode, als politisches Programm bezeichnet Friedenslogik den Willen, die Friedensfähigkeit staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure auszuweiten und sich dabei auf friedenslogisch erarbeitete Prinzipien und Analysen zu stützen. Für eine solche zivile Politik, eine Politik der Friedenslogik, ist es unbedingt erforderlich, dass die Option des Militärischen gebannt wird. Das wurde ja gerade in der Einleitung auch gesagt. Heute ist Militär allen Beteuerungen des Primates Zivilen und einiger von der Bundesregierung in den letzten 25 Jahren geschaffenen Instrumente zum Trotz doch immer das Mittel der Wahl. Man braucht man nur zu vergleichen, wie viel Mittel für zivile Krisenprävention, wie dieser Bereich in der Politik heißt, ausgegeben wird. Da sind vielleicht, ist man bei unter 10 Milliarden und beim Verteidigungshaushalt, der über 30 Milliarden beträgt. Wie kommen wir also zu einer Welt ohne Waffen? Wie kann es gelingen, zu einer Welt ohne Krieg zu kommen? In der Friedensforschung muss man gleich einschränkend sagen, wurde keine universelle, von allen geteilte oder überzeugende Erklärung entwickelt, warum es eigentlich Krieg gibt. Wenn ein Konsens langsam entsteht, dann ist es der, dass es eine monokausale, also auf eine einzige Ursache gerichtete Erklärung gar nicht gibt, sondern nur vergleichende Ansätze, Systemtheorie helfen, die sehr viele verschiedene Faktoren als Elemente einer Erklärung ansehen. Dementsprechend haben Antimilitaristinnen und Pazifisten sehr unterschiedliche Ansätze und Strategien auch entwickelt, wie man Krieg und Militär abschaffen kann. Ich will sie jetzt einleitend nicht alle durchgehen, sondern nur den einen, für den ich, glaube ich, auch hier eingeladen bin, hervorheben, nämlich den Alternativen dort zu schaffen für Militär, wo die Zwecke, für die heute Krieg und Gewalt eingesetzt wird, legitim erscheinen mögen. Etwa wenn es um Verteidigung geht, Bedrohung, das ist zwar jetzt hier für uns in Deutschland, denke ich, nicht mehr gegeben, aber es gibt ja viele Länder, die durchaus sich auch zu Recht bedroht fühlen, militärisch bedroht fühlen von Nachbarn. Wenn es also Instrument der Verteidigung, des Schutzes von Dritten vor Verbrechen wie Genozid, Massenmord oder im Kampf gegen Unterdrückung und Diktatur. Das sind alles drei Bereiche, wo oft nach dem Militär gerufen wird oder oft Gewalt angewendet wird, wo ich aber in allen drei sagen würde, es gibt gewaltlose, gewaltfreie Alternativen. Ich möchte die drei kurz benennen und hoffe, dass wir dann in der Diskussion näher drauf einkommen. Alternativen der Art sind zivile Konfliktbearbeitung, zunächst einmal als ein Sammelbegriff für sehr, sehr viele unterschiedliche Instrumente, Konflikte gewaltfrei auszutragen oder als Drittpartei dabei zu helfen, also von Vermittlung, Dialog, Form der Aufarbeitung von Vergangenheit, und Friedensbildung und so weiter und so fort. Also zivile Konfliktbearbeitung ist im Grunde nicht eine Methode, sondern ist ein ganzes Feld von vielen, vielen Instrumentarien, die sowohl von Politik wie aber auch von Zivilgesellschaft, von Initiativen, von Bürgerinnen und Bürgern angewendet werden kann. Die zweite Alternative, etwas spezieller, ist soziale Verteidigung. Bei uns beim Bund für soziale Verteidigung steht sie im Namen. Als soziale Verteidigung ist eine Form gewaltfreier Alternative, gewaltfreier Verteidigung gegen militärische Bedrohungen und Putsche. Sie wurde als Konzept schon nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt, als Friedensforscherin und auch anderen Bürgerinnen und Bürgern klar wurde, dass im Atomzeitalter eine militärische Verteidigung nicht mehr möglich ist. Der dritte Punkt, die dritte Alternative, die wir uns im Moment auch gerade einsetzen, ist das, was wir als sogenanntes ziviles Peacekeeping bezeichnen. Dabei geht es darum, Zivilbevölkerung, Menschen in Situationen von Krieg und Gewalt zu schützen, nicht durch Militär, wie es oft verlangt oder gefordert wird, sondern durch die Präsenz, durch die Arbeit von anderen unbewaffneten Zivilistinnen und Zivilisten, die vor Ort präsent sind. Und dann gibt es natürlich als viertes gewaltfreie Aktion oder ziviler Widerstand als Möglichkeit, sich gegen Diktatoren jeglicher Couleur zur Wehr zu setzen. Im Übrigen eine Möglichkeit, die, wie eine statistische Untersuchung herausgefunden hat, in den letzten 100 Jahren zweimal so häufig zu Erfolg geführt hat als gewaltsamer Widerstand. Ich denke, eine Welt ohne Waffen, um mit den Bogen zu schließen, das ist nicht utopisch, da würde ich Olaf Weber völlig zustimmen. Wir brauchen ja nur daran zu denken, vor 150 Jahren war Sklaverei fast überall legal, war fast überall als eine selbstverständliche Institution angesehen worden. Seit ein paar Jahren gibt es keinen Staat auf der Welt mehr, wo Sklaverei erlaubt ist. Vor 100 Jahren war die Gleichstellung von Mann und Frau, Frauenwahlrecht, Recht auf freie Berufsausübung und so weiter für Frauen fast nirgendwo denkbar. Heute sind sie in einem Großteil der Länder zumindest gesetzlich geregelt. Und vor 75 Jahren war Krieg noch ganz offiziell völkerrechtlich eine legitime Form der Politik. Heute ist er eigentlich mit der Charta der Vereinten Nationen geächtet. Natürlich gibt es Sklaverei, Rechtlosigkeit von Frauen und Krieg natürlich noch alle drei, aber sie haben auch gegenüber früheren Zeiten abgenommen, man ist vorangekommen, damit sie zu ächten und zumindest bei den ersten beiden Punkten tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass sie immer weiter zurückgehen. Und es gibt auch bei Krieg inzwischen Regionen, wo er praktisch völlig aus dem zwischenstaatlichen Repertoire des Miteinander verschwunden ist, zum Beispiel die EU, die er dafür den Friedensnobelpreis bekommen hat. Also auch da, wenn wir denken, auch noch vor 100 Jahren war es, oder vor 75 Jahren sind Länder, Staaten in Europa übereinander hergefallen. Auch das ist heute so nicht mehr denkbar. Also insofern kann man vielleicht darüber streiten, ist das Glas halb leer oder halb voll. Es gibt diese Bedrohungen, die ich ansprach, und die würde ich sehr ernst nehmen, aber es gibt auch positive Entwicklungen. Ich glaube, die sind das, die wir stärken müssen.
Auch ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung. Ich bin sehr gern gekommen. Der Olaf Weber hat vergessen zu erwähnen, in welchem Kontext ich das mache. Also ich bin in einer Partei tätig, bei Bündnis 90 Die Grünen. Es würde mich sehr freuen, wenn wir nachher in der Diskussion mal auch darüber reden, weil mich das interessiert, wie die Außenwahrnehmung der Partei ist, was daran falsch gesehen wird und was da verbessert werden könnte und so weiter. Ich war hier schon mal in Weimar zum gleichen Thema, das war 2008 im Nationaltheater, auch auf dem Podium mit Heiner Geißler und Antje Vollmer, und wir haben auch zu diesem Thema geredet und natürlich auch über die langfristigen Perspektiven und so weiter. Bei jemandem wie Heiner Geißler war das ganz interessant, weil wir uns sehr schnell dann irgendwann über Kant einigen konnten. Also die erste Schrift, wirklich tiefer gehende Schrift, wie man den Frieden herstellen kann. Übrigens auch die Grundidee der Europäischen Union, die ist alles da dargelegt, stammt von 1797 oder so. Immanuel Kant zum ewigen Frieden. Und da sind bestimmte Bedingungen aufgelistet, wie man den ewigen Frieden eigentlich erreichen kann. Und einer der Bedingungen, die Kant da aufstellt, ist, dass Staaten keine stehenden Heere unterhalten dürfen. Was de facto dasselbe bedeutet wie eine Welt ohne Waffen. Das ist schon interessant, also ein bürgerlicher Aufklärer, der jetzt eigentlich angesehen ist als der Kulturkanon unseres Landes, schon genau auf diese Idee gekommen ist. Nun leider ist es nicht so, wie wir alle wissen. Was den Titel dieser Veranstaltung betrifft, finde ich den sehr gut, sehr interessant gewählt, wobei man nicht in die Theorie oder in allgemeine Erörterung gehen muss. Also wenn man davon spricht, von militärischer Unsicherheit, dann ist es das, was wir gerade in Europa wieder erleben. Wir erleben de facto eine Wiederkehr des sogenannten Sicherheitsdilemmas in Europa. Das heißt, das Sicherheitsdilemma ist ein altbekanntes Phänomen zwischen Konfliktparteien, in der Regel Staaten, wo die eine Seite aufgrund der Rüstung und der Weiterrüstung und der Hochrüstung der andere Seite sich unsicher fühlt und sozusagen nachzieht und auch wieder hochrüstet, aber die andere Seite dann wieder gleichzeitig in diese Spirale einsteigt und wo es sozusagen kaum noch Möglichkeiten gibt, aus dieser Spirale wieder rauszukommen. Das ist das, was wir gerade zwischen der NATO und Russland wieder neu entfachen. Was denn die zivile Sicherheit betrifft, da müssen wir einmal in die Geschichte gehen, finde ich, weil das ist in der Tat das Gegenkonzept dazu. Historisch war es so, dass unsere Staaten, als es noch Monarchien waren, tatsächlich ja Gebilde waren, die mit unseren heutigen Staaten ja überhaupt nicht vergleichbar waren. Das waren sozusagen irgendwie sehr zentralisierte Staaten, wo die Hoheit des Herrschers im Wesentlichen über bestimmte Steuereinnahmesysteme aus Steuereinnahmesystemen stand und als Hoheit über das Militär. Und die Zivilgesellschaft, die Civitas, ist sozusagen in unserer historischen Entwicklung immer das Gegenmodell gewesen. Das heißt, die Civitas ist das Gegenmodell zum Militär. Je mehr wir unsere Gesellschaften nach der Civitas, nach der zivilgesellschaftlich organisieren, desto mehr drängen wir die immer militärisch definierten Machtstrukturen zurück. Es gibt Theoretiker, die sagen, Demokratien würden dann per se auch könnten dann ja auch per se keine Kriege mehr miteinander führen. Stimmt nicht so ganz, aber in der Tendenz ist es schon mal richtig, wenn wir dann mal wieder richtige Demokratien anstreben würden. Eine Welt ohne Waffen ist theoretisch zu erreichen und sicher hat man auch Langzeitstrategien, aber ich würde mal gerne, wenn wir über den Frieden reden und jemand, der aus einer Partei kommt, der ja Entscheidungen auch trifft und mit Leuten, die Entscheidungsträgern sind, redet, also die wirklich ganz konkret in der Situation, die jetzt gerade eintritt, handeln müssen. Da kann man natürlich Langzeitstrategien verfolgen, aber man muss natürlich auch handeln. Und man muss einen sehr realistischen Blick haben auf die Dinge, die geschehen. Und was mir Sorgen macht, ist, dass es ja tatsächlich schon sehr lange Friedensarbeit gibt, auch, ich habe eben Kant erwähnt, sehr lange theoretische Überlegungen, wie wir friedlichere Gesellschaften bekommen, aber wir werden nicht mehr die Zeit dazu haben. Wir werden keine 50 Jahre mehr Zeit dazu haben, um eine friedlichere Welt von unten zu bauen. Das hängt zum einen mit der Waffentechnik zusammen. Der Erste Weltkrieg wurde ja Urkatastrophe der Moderne genannt oder Urschock der modernen Gesellschaft, was schlichtweg damit zu tun hatte, dass die kriegführenden Parteien irgendwann merkten, dass sie ihre jungen Leute auf barbarische Weise in ein Technologie-Inferno geschickt haben. Und die Waffentechnik entwickelt sich weiter über Atomwaffen, die sozusagen alles auslöschen können, bis zu biologischen und chemischen Massenvernichtungswaffen, die nicht mehr gezielt sind, sondern alles vernichten sozusagen, ziellos. Das heißt, eine friedliche Welt muss jetzt gemacht werden, und zwar von denen, die am Ruder sitzen. Es geht gar nicht mehr anders, weil wenn die Entwicklungen, die eingetreten sind mit dem Klimawandel, mit den Destabilisierungen in bestimmten Regionen im Nahen und Mittleren Osten, in Nordafrika, die wir ja ohnehin jetzt schon haben und wo wir jetzt die Folgen unserer Politik bei uns hier willkommen heißen, um es mal ein bisschen sarkastisch zu sagen, da haben wir nicht mehr so viel Zeit, ganz einfach. Wir wissen zum Beispiel, wann der Kipppunkt beim Klimawandel erreicht ist, was dann bedeutet, dass ganze Weltregionen nicht mehr bewohnbar sein werden, dass wir dann riesige Flüchtlingsströme haben werden. Kein Mensch hat eine Idee, wie man so ein Menschheitsdesaster wie in Syrien und im Irak eigentlich jetzt beenden kann. Gleichzeitig flüchten die Menschen, andere gehen da rein, um da mitzukämpfen und so weiter. Und die Einschläge kommen auch in unserer Wohlstandsinsel Europa immer näher. Und die Fehler, die wir gemacht haben, reihenweise gemacht haben, fallen uns jetzt alle auf die Füße. Das heißt, wir brauchen in der Tat jetzt ein Konzept, wie wir die Welt friedlicher machen, wie wir von der Idee, dass sich Konflikte mit Gewalt lösen können, und da ist die längerfristige Arbeit, wie ich finde, mit der praktischen Arbeit, die jeden Tag Entscheidungen treffen muss, da fällt sie zusammen, wie wir einfach Konflikte lösen, ohne in Gewaltspiralen reinzukommen, also gewaltfrei Konflikte lösen. Und das ist ein Riesenproblem zurzeit. Ich glaube, wenn man sich die Staats- und Regierungschefs heute anguckt, die Konflikte, die wieder neu aufkommen, ne, entsteht ja so eine Art neuer kalter Krieg zwischen zwei globalen Atommächten, die man schon mal hatte. Früher war es der Ostblock ideologisch aufgeladen und die NATO. Jetzt ist es die Rückkehr der Autokratie in Russland, aber die Mechanismen sind im Grunde dieselben. Denn diese Atommächte haben nach wie vor ein Kartell im UN-Sicherheitsrat. Das heißt sozusagen, sie können jegliches gemeinsame Handeln der internationalen Staatengemeinschaft blockieren und nur nach ihren Interessen vorgehen und ihre Stellvertreter Konflikte führen. Das machen mittlerweile ja auch andere Staaten, die aufstreben, wie die Türkei und so weiter. Das heißt, das, was wir mal am Ansatz hatten in der Politik, nämlich die Etablierung einer internationalen Ordnung, die sich am Völkerrecht, an den Menschenrechten orientiert und die mal mit dem Völkerbund begann, mit den Vereinten Nationen fortgeführt wurde, ist mittlerweile vollkommen marginalisiert und an den Rand gedrängt. Und die Politik wird bestimmt von den Militärblöcken, von den Großatommächten und von den großen Wirtschaftsmächten, die sozusagen ihre Interessen nach wie vor alle gewaltsam verfolgen. Die nächsten großen Konflikte, das sagen auch schon alle, werden dann im asiatischen Raum stattfinden. Das hat was mit dem Aufstieg Chinas und Indiens und so weiter zu tun. Und Japan wird momentan massiv gedrängt, von seiner pazifistischen Verfassung abzugehen. eine Lehre, die Japan aus dem Zweiten Weltkrieg gezogen hat. Das heißt, die Lage sieht nicht rosig aus. Und ohne jetzt die langfristige Arbeit entwerten zu wollen, ist das in der Tat eine Situation, der man sich stellen muss. Also auf der einen Seite, was machen wir eigentlich konkret jetzt, damit sich die Lage nicht noch weiter destabilisiert, immer mehr Gesellschaften auseinanderfallen, kriegerische Konflikte entstehen? Welche konkreten welches Subjekt steht dahinter, das dafür sorgt, dass diese globalisierte Welt mit all seinen Fehlern, die sie systemisch hat, die hat Christine Schweizer ja alle wunderbar aufgezählt, das sind im Wesentlichen die systemischen Fehler, Ausplünderung des reichen, des armen Südens durch den reichen Norden und so weiter. Es findet ja Netto-Kapitaltransfer von den Armen in die reichen Länder statt. Es ist ja nicht so, dass wir denen Entwicklungshilfe schicken, sozusagen unterm Strich. Das heißt, ein mit der Globalisierung unseres Wirtschaftssystems und unserer Vorstellung, wie wir mit staatlicherseits gewaltförmig miteinander umgehen, haben wir sozusagen unsere Probleme mit globalisiert und sie fliegen uns jetzt, um es mal ganz deutlich zu sagen, vollständig um die Ohren. Das ist jetzt alles überhaupt keine gute Nachricht, aber ich denke, die Wahrnehmung davon kommt immer mehr an. Und das ist ja auch kein Wunder, dass in Europa plötzlich Bewegungen entstehen, wie zum Beispiel Podemos in Spanien, die ganz einfach sagen, diese Demokratie funktioniert nicht mehr. Die funktioniert nicht mehr. Wir müssen von unten, jetzt bei Podemos hat es was mit der Bankenkrise zu tun, später in eine Staatsschuldenkrise umgewandelt, die sozusagen die gesamte soziale Basis in Spanien mit der anschließenden Rettungspolitik abgeräumt hat. Das Parteiensystem ist zerfallen, es entsteht eine Bewegung von unten und die Hauptforderung ist das, was eigentlich auch die Hauptforderung für den Frieden sein muss oder für eine friedliche Politik, richtige Demokratie.
Vielen Dank für diese beiden tollen und kraftvollen Anfangsstatements. Mir ist dabei aufgefallen, jetzt beim Hören, dass wir mit zwei verschiedenen Ebenen jetzt gerade zu tun haben mit diesen beiden Gästen. Dass wir nämlich einerseits jemanden haben, der wirklich in der Friedensarbeit international sich sehr beschäftigt hat und eben auch methodisch dort zu Hause ist. Und dann mit jemandem, der in der internationalen und vor allen Dingen in der nationalen politischen Ebene sehr aktiv ist auf diesem Gebiet. Und für mich ist genau dieser Spalt dort jetzt entstanden, wie kann das zusammenkommen, das, was du gesagt hattest. Die einen wissen, wie es geht und die anderen sind total und komplett in dem alten Denken verhaftet. Also da würde ich gerne in beide Richtungen die Frage stellen, denn deswegen machen wir heute Abend auch die Veranstaltung, weil das ja einfach noch so wenig bekannt ist, dass es Alternativen gibt und geben muss.
Ja. Das ist das, das ist kein Entweder-Oder. Ich gebe mal ein Beispiel aus der ersten Regierungszeit der Grünen. Also die Grünen haben ja 99 das erste Mal regiert, zusammen mit der SPD-Regierung Schröder-Fischer damals. Und wir haben in dieser Regierungszeit ja tatsächlich sowas wie zivile Konfliktprävention eingeführt, sozialen Friedensdienst und so weiter. Da komme ich gleich dazu. Also tatsächlich diese Strukturen und Institutionen staatlicherseits versucht zu installieren. Gleichzeitig haben wir die Bundesrepublik Jugoslawien bombardiert. Ja, also, und da ließe sich jetzt ganz lange erzählen über die Genese dieses Konfliktes und so weiter, über die Handlungsoptionen, die man hatte, ob man das gewollt hat oder nicht gewollt hat und so weiter. Aber diesen Widerspruch, übrigens die Partei, ist seinerzeit daran fast kaputt gegangen, das muss man auch dazu sagen. Das war intern so ein Widerspruch, da spielen dann ganz unterschiedliche Dinge mit rein, bis zu so ganz banalen Dingen. Das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Die Partei hat 20 Jahre gebraucht, um sich auf Regierungsfähigkeit vorzubereiten, wie das so schön heißt. Da zu sagen, wir gehen raus, wir machen das nicht mit, hätte bedeutet, erstens, der Krieg hätte sowieso geführt werden müssen, zweitens, das wäre das Ende der Grünen gewesen.
Ich würde es gerne
weil die Partei sich ja bis dahin so entwickelt hat und man hätte sozusagen wieder anders anfangen müssen. Das ist aber jetzt keine Entschuldigung, das ist einfach Fakt gewesen.
Ich würde einmal darum bitten, dass wir die Fragen sammeln für später, dass wir jetzt erstmal hier vorne das Gespräch führen und würde es auch gerne nochmal auf eine allgemeinere Ebene bringen, nämlich diejenigen, die Entscheidungen treffen, das ist ja durchaus ein gesamtgesellschaftliches Abbild. Ja? Und da eben an Sie die Frage, zum Beispiel eine Aussage, die einem immer wieder entgegenkommt, man kann keinen Krieg allein mit gewaltlosen Methoden stoppen. Ja, was mache ich damit? Das ist eine sehr verbreitete Auffassung. Und ich denke, je mehr das, dieses Denken sich bewegt, desto mehr wird das vielleicht auch irgendwo anders ankommen. Das wäre zwar wieder das Konzept von unten und wie gesagt die Frage, ob wir dafür Zeit haben, aber dennoch müssen wir irgendwo anfangen, Frau Schweizer.
Ich werde gleich darauf antworten, aber ich möchte ganz kurz noch reagieren, gerade auf das letzte Statement mit den verschiedenen Instrumenten, die Bundesregierung eingeführt hat. Weil, also in meinen Augen war das Bußgeld für den Krieg im Kosovo und Jugoslawien zeitlich von... Eine zeitliche Nachfolge war tatsächlich, es hatte den Krieg gegeben von der NATO und kurz danach, also hat es ja gerade eine Regierungswechsel gegeben, kurz danach hat dann die neue Bundesregierung eine Reihe Instrumente tatsächlich geschaffen. Zivile Krisenprävention hattest du eben gerade genannt als Überschrift für das Ganze, mit zivilen Friedensdienst, mit der Deutschen Stiftung Friedensforschung, mit einer Gruppe Frieden und Entwicklung und so weiter und so fort. Das ist ein halbes Dutzend von Einrichtungen und Institutionen, die ich auch sehr wichtig finde, die auch teilweise wirklich nützlich sind, also zum Beispiel auch Finanzierungsmechanismen für Konfliktbearbeitungsarbeit in aller Welt. Das war aber ja im Grunde, also einmal nach diesem Krieg und zum anderen gibt es zwar sehr viele Erklärungen, auch wenn man heute die Regierung sich anhört, die immer wieder sagen, natürlich hat das zivile Vorrang, Krieg ist das letzte Mittel oder Militär ist das letzte Mittel, aber wie gesagt, wenn man sich anschaut, was tatsächlich, wo die Gelder hinfließen, dann stimmt das so einfach nicht. Es gibt zwar einen Ressortkreis zivile Krisenprävention, der trifft sich zweimal im Jahr, das ist wunderbar, und einen zivilgesellschaftlichen Beirat, dem ich auch angehört habe jetzt die letzten zwei Jahre für die Plattform zivile Konfliktbearbeitung, da wird dann auch dann immer schön diskutiert und ausgetauscht, was denn eigentlich alles in der Politik nicht so gut läuft, aber letztendlich sitzt dann Frau von der Leyen zusammen mit Frau Merkel und Herrn Gabriel und Herrn Steinmeier und die treffen die Entscheidung und die sehen halt leider dann oft anders aus. Entschuldigung, aber das musste ich jetzt gerade nochmal loswerden.
Genau, die Frage war, dass das ja, dieses, was Sie gerade geschildert haben, beide ist ja ein Abbild einer gesamtgesellschaftlichen Auffassung, dass eben kein Krieg allein mit gewaltlosen Methoden gestoppt werden kann, unter anderem zum Beispiel.
Das kann man aus verschiedenen Seiten in Frage stellen. Die einfachste Antwort wäre vielleicht, wo hat denn Militärkrieg gestoppt? Also wenn es jetzt um die Diskussion geht, militärische Intervention versus zivile Mittel. Da gibt es ganz, ganz wenige Beispiele. Es gibt meistens, sind diejenigen, die zum Beispiel die sogenannte also Schutzverantwortung, Responsibility to Protect heute vertreten, argumentieren meistens mit den Fällen, wo Militär nicht eingesetzt wurde, nämlich Ruanda 1994 und Srebrenica 1995. Es gab Libyen, wo man gesehen hat, welche Katastrophe im Nachhinein, also das Land ist letztendlich durch diese das Eingreifen der NATO das war angeblich der erste Einsatz unter der Doktrine der Schutzverantwortung. Das Land ist heute wesentlich unsicherer, als es vorher war unter Gaddafi. Ist auch eine der Hauptrekrutierungsfelder für die verschiedenen extremistischen, terroristischen Organisationen in aller Welt. Also da gibt es eigentlich nur Beispiele, wo es schiefgegangen ist, wie gesagt, vielleicht mit ein oder zwei ganz kleinen Ausnahmen. Das wäre die eine Antwort. Die zweite Antwort ist, es gibt drei Formen, wie Kriege zu Ende gehen. Die eine Form ist, dass eine Seite gewinnt. Das ist gar nicht so häufig, wie man meint, also zumindest in der heutigen modernen Welt, wo die große Zahl der Kriege ja innere Kriege sind, nicht internationale, sondern Bürgerkriege. Es gab ein paar Beispiele, Sri Lanka ist leider eines von denen, wo die Regierung den Krieg gewonnen hat und hat, wie immer so solche Dinge dann sind, die sind dann auch Beispiel und Vorbild für viele andere Länder in ähnlicher Situation. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass es letztendlich dann irgendwann verhandelt wird und ein Waffenstillstand geschlossen wird, ein Friedensabkommen geschlossen wird. Das ist, ich habe die genauen statistischen Zahlen jetzt nicht parat, aber das ist die große Mehrheit. Und dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, nämlich dass die Kämpfe irgendwie einfach so aufhören, auch ohne dass ein formaler Abschluss stattgefunden hat, zum Beispiel, dass eine Guerilla ihre Strategie verändert, einen politischen Prozess beginnt, zur politischen Partei wird und dann schließlich die Kämpfe irgendwann aufhören. Das sind die drei Formen, wie Kriege beenden. Das sind aber alles drei natürlich Formen, die das liegt in der Hand der Konfliktparteien selber. Äußere Kräfte, sei es jetzt deutsche Regierung oder die Vereinten Nationen und so weiter, können da helfen. Sie können Vermittler entsenden, sie können alles Mögliche tun, Wirtschaftshilfe leisten, den Opfern helfen, Vorschläge machen, wie in anderen Ländern Minderheitenproblematiken durch gute Gesetze so geregelt werden, dass auch Minderheiten ihre kulturelle Identität ausleben können und so weiter. Aber letztendlich liegt die Beendigung von Kriegen immer in den Händen derjenigen, die sie führen. Die anderen können da auch nur helfen.
Ich würde da gerne noch mal ein bisschen näher reingehen in die Möglichkeiten des Zivilen mit Ihnen, Frau Schweizer, wenn es erlaubt ist, mit den wirklich konkreten Möglichkeiten, die Sie vorhin schon ein bisschen angedeutet haben, mit Prävention und eben mit gewaltfreiem sich gegenüberstellen und so weiter. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Weil das, glaube ich, für viele Menschen etwas ist, wovon Sie vielleicht noch nicht so viel gehört haben, als Alternative oder als Möglichkeit.
Ja, gerne. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten für Beispiele, aber ich will einfach eines nehmen, was mir auch sehr nahe liegt, weil ich da in den letzten 10, 15 Jahren noch selber sehr daran gearbeitet habe, für eine andere internationale Organisation, Nonviolent Peace Force, die ja auch beim Lebenslauf noch mit hätte genannt werden können. Da geht es darum, Zivilbevölkerung, Zivilisten in Krieg zu schützen, dadurch, dass man internationale Teams entsendet, internationale Friedensfachkräfte, würde man sie hier in Deutschland nennen, die vor Ort tätig sind und Menschen helfen, sich vor Gewalt zu schützen, Gewalt zu überwinden und letztendlich also Konflikte friedlich beizulegen. Das kann unterschiedliche Formen annehmen, zum Beispiel in den Philippinen, da gibt es auf der Insel Mindanao, das ist die sehr große Insel im Süden der Philippinen, seit vielen, vielen Jahrzehnten im Grunde immer wieder neue Wellen von Bürgerkrieg zwischen aufständischen muslimischen Gruppen, die früher mal die große Mehrheit auf Mindanao gebildet haben, inzwischen durch Zuzug von Christen in der Minderheit sind. Ich will jetzt nicht zu sehr in Einzelheiten gehen, und der philippinischen Regierung. Da kam es vor einigen Jahren bei dem zu dem Zeitpunkt dann wichtigsten Gegner zu einer Art Waffenstillstand, der formal vereinbart wurde, der aber sehr brüchig war, weil keine der beiden Seiten der anderen wirklich getraut hat, und im Grunde der kleinste Zwischenfall, die kleinste Unsicherheit konnte immer wieder dazu führen, dass es zu neuen Kämpfen kommt, und auch, es gab dann auch zwei oder dreimal Fälle, wo dann dieser Waffenstillstand praktisch wieder nicht formal aufgekündigt wurde, aber tatsächlich es auch zu größeren Kampfhandlungen dann kam. Diese Organisation Nonviolent Peace Force, eine internationale Organisation mit sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem globalen Süden übrigens, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, da kommen jetzt die Weißen aus dem Norden und machen da das Peacekeeping, sondern das sind Menschen tatsächlich aus aller Welt. Die haben dann so Dinge gemacht, wie zum Beispiel Frühwarnsysteme aufzubauen mit den Menschen in den verschiedenen Dörfern. Das da konnte ich selber beobachten, als ich dort zu Besuch war. Es dann plötzlich zum Beispiel ein Anruf kam von jemand aus diesem Frühwarnnetz aus einem Dorf, der sagte, wir sehen, die Soldaten der philippinischen Armee haben ihre Kaserne verlassen und marschieren in Richtung auf unser Dorf zu. Die Aufständischen, deren Baracke auf der anderen Seite vom Dorf war, machten jetzt dann auch schon mobil, und es sah also tatsächlich so aus, als ob es unmittelbar zu einem Zusammenstoß kommen würde. Unsere Leute hatten die Telefonnummern von den Kommandeuren, sowohl von der Armee wie von den Aufständischen, und haben einfach angerufen und gesagt, was macht ihr denn da, was ist denn da los? Und erfuhren dann, die Armeesoldaten sollten einfach nur verlegt werden, weil die Baracke renoviert wurde. Es war also überhaupt kein Plan, einen Angriff zu starten. Daraufhin haben unsere Leute dann die Gegenseite angerufen und gesagt, regt euch ab, es gibt keinen Angriff, alles ist friedlich, und es blieb auch friedlich. Wäre das anders, ohne diese, das klingt erstmal sehr klein, ne? Ein paar richtige Handynummern und Kontakte und ein paar Anrufe, aber wenn das nicht passiert wäre, da kann man davon ausgehen, dass die Bevölkerung dieses Ortes, ein paar tausend Leute, geflohen wären, Hals über Kopf, was man normalerweise in diesen Situationen dann immer tat. Und es hätte sein können, dass die Guerilla ihrerseits mit dem Schießen begonnen hätte, weil sie gemeinte, die Soldaten kommen auf sie zu, wollen angreifen. Also es hätte sehr schnell zu einem bewaffneten Zwischenfall kommen können, mit allem Eskalationspotenzial, was sowas hat. Und so ein paar Anrufe können oder solche Präsenz kann dann solche Dinge verhindern.
Das ist dann natürlich also ein tolles Beispiel dafür, was Prävention bewirken kann und eben wirklich langfristige Infrastruktur in diesen Ländern. Wenn man jetzt aber guckt, wie das auf internationaler Ebene aussieht, also wenn Staaten sich gegenüberstehen, ist das sicherlich nochmal ein anderes Kaliber. Aber die meisten Menschenopfer sind ja gerade in diesen Bürgerkriegskonflikten weltweit. Die sind dann zwar nicht so in der Presse jeden Tag, aber das ist eigentlich das, wo am meisten getan werden kann. Ne?
Also, da. Ja,
wenn ich ziehen möchte.
Ja. Nee, erstmal unsere Gäste. Aber.
Ja. Aber ergänzen, was Christine Schweizer gesagt hat. Ich weiß von Ludger Vollmer, der war seinerzeit als bei der rot-grünen Regierung Staatssekretär im Auswärtigen Amt, und der hat sowas auch gemacht. Und dann in Afrika, als in bestimmten Staaten Konflikte anfingen zu schwelen. Und da hat die Bundesregierung ganz einfach nicht nur angerufen, die hat dann einfach auch Geld ausgegeben. Das heißt, sie hat eine Seite irgendwie friedlich gekauft. Das ist jetzt nicht wirklich Prävention an sich, das ist ganz praktische Arbeit vor Ort, die sozusagen dann, wo dann das Leben als höchstes Gut und die politische Stabilität, Wort, was ich lieber habe als Sicherheit, wo man weiß, dass das Gut so hoch ist, dass man dafür schon einiges tun kann. Also das ist wirklich ganz praktisch. Wirkliche Konfliktprävention auf politischer Ebene ist eine Sache des gesunden Menschenverstandes, meiner Ansicht nach. Keine Waffen exportieren, nicht andere Länder die Rohstoffe ausplündern, die wehren sich nämlich dann. Und wirklich ganz einfache Dinge, also tatsächlich in den internationalen Beziehungen, in den Handelsregimen. Wir beschweren uns jetzt alle über TTIP. Wissen wir eigentlich, welche Handelsverträge wir mit afrikanischen Staaten haben? Das sind genau solche Knebelverträge, die dort die soziokulturellen Strukturen kaputt machen, und unsere Konzerne da können da machen, was sie wollen, und wir exportieren dann auch noch unsere subventionierten Agrarüberschüsse dahin. Also wir sollten nur nicht jetzt so tun, manchmal kommt das in der öffentlichen Diskussion, die bösen Amerikaner oder so. Nein, wir sind genauso. Das sind halt Macht- und Unterordnungsverhältnisse, die global irgendwie eine Art Treppe darstellen, und auf der wir schon ganz ziemlich als Europäer ziemlich oben sind und als Deutsche in Europa mittlerweile ja sowieso ganz oben drauf.
Nochmal zum Verfahren. Wir würden noch hier vielleicht 10, 15 Minuten im Podium diskutieren, dann öffnen wir das, dann können alle mitreden. Für mich ist noch wichtig, also die Frage der Grenzen und der Internationalität. Was wir brauchen, ist ja eine starke Kooperation der Länder untereinander, wahrscheinlich vermittelt über die UNO, aber viele Verträge für viele Sicherheitsarchitekturen, die da eingebaut werden. Also viel Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite aber die unbedingte Respektierung der Grenzen, der nationalen Grenzen, wie sie so sind. Und ich glaube, wenn das getan würde, wären wir schon mal viel weiter. Und das ist ja in den letzten Jahrzehnten nicht passiert. Also die Respektierung der Grenzen, weder Flugzeuge darüber zu schicken, noch einzurücken und sowas, was jetzt ja alles wieder passiert da unten in Syrien mit der Türkei und so weiter, das geht ja dadurch immer weiter. Und Und dann, wenn es darum geht, Durchlässigkeit von Grenzen, für Ideen ja, aber keine Einmischung. Was hier, wenn hier von Bürgerkriegen gesprochen wird, dann sind das meistens ja nicht tatsächlich interne Auseinandersetzungen von verschiedenen Gruppen und Positionen, sondern das sind Stellvertreterkriege, die von außen befeuert werden, aus Interessen, aus wirtschaftlichen, geopolitischen Interessen. Und das ist ja das Schlimme, dass die Großmächte eben hier meistens diese Bürgerkriege erstmal anfachen und dann kommen noch und sagen, ja, wir empfinden eine Schutzverantwortung und wir müssen da rein, weil das ja so schlimm ist. Und ja, diesen Zusammenhang irgendwie aufzulösen, das heißt durch Kontrolle, durch anders geht das nicht, das steht aber im Widerspruch zu dem, was Frau Schweizer vorhin sagte, dass die wahrscheinlich ja so sein wird, dass die Großmächte bis zum Ende um ihre Interessen kämpfen werden, um Rohstoffe, um Transitwege und so weiter und so weiter. Je enger das wird mit diesen Dingen, umso härter wird der Kampf um diese Dinge. Wenn das so ist, dann sehe ich allerdings wirklich nicht viel Chancen, Kriege zu beenden, solche Bürgerkriege vor allen Dingen. Das wird sich von staatlichen Kriegen auf Bürgerkriege, auf Stellvertreterkriege also verlagern, das Thema. Und dann werden sich die Großmächte dann immer noch als Retter in letzter Not darstellen. Und wie wir ja wissen, hat das die ganzen Interventionen in den letzten Jahrzehnten immer mehr Instabilität hervorgerufen und kein bisschen mehr Gerechtigkeit, Frieden oder irgendetwas Positives. Keine Demokratie ist entstanden, keine Menschenrechte sind durchgesetzt worden. Jedenfalls im kleinen Fall hier und da mal, aber im großen Maßstab nicht. Deshalb also diese Lust am Intervenieren, die muss aufhören. Dieses ständige sich einmischen, besser wissen, was in dem anderen Land denn doch sein müsste, sondern sich auf seine eigene Situation beziehen, auf seine eigene Entwicklung, die zum Besten zu tun. Die Regierungen werden von einem Volk verantwortet, nur für das sind sie verantwortlich und nicht für ein anderes Volk, wo sie tun, so als ob sie da dafür verantwortlich wären. Also diese Eigenkritik, auch Selbstkritik und Eigenverantwortung, ich glaube, wenn die hergestellt würde, wären wir schon ganz viel weiter.
Ich würde gerne nochmal dich fragen, wenn du im politischen Alltag unterwegs bist oder auch sonst, ja, was sind die häufigsten Gegenargumente auf sachlicher Ebene gegen diese andere Art der Intervention? Das wäre eine Frage, die ich hätte, und dann eine Frage an beide. Also ein Argument, was mir immer wieder begegnet, das hat Olaf eben schon ein bisschen angedeutet, die Frage nach der Legitimation von Intervention international überhaupt. Ja? Also oft wird gesagt, ja, wir sollten uns eigentlich aus allem raushalten oder so, weil vielleicht sogar das, was wir dann da exportieren, selbst wenn es nicht Waffen sind, dann sind es halt irgendwelche Methoden. Das wäre sowas wie eine andere Form des Kolonialismus oder so. Also das würde ich gern von beiden nochmal beantwortet bekommen.
Also wenn ich in einem politischen Raum unterwegs bin oder auch mit anderen diskutiere oder in der Partei debattiere und so weiter, was sind die Gegenargumente? Das ist ein bisschen komische Vorstellung von Politik. In der Politik geht es um Macht. In der internationalen Politik geht es um Macht und um Interessen. Es geht um Interessen. Und wenn wir eine friedliche Welt wollen, dann müssen wir unsere Herrschaftsform, unsere Regierungsform so organisieren, dass möglichst die Interessen aller Menschen vertreten werden und dann haben wir keine Kriege. So einfach ist das. Das heißt, es gibt keine Gegenargumente. Es gibt, man wird überstimmt auf Parteitagen, wenn man mal einen Antrag stimmt, oder man wird, oder es gibt so eine Rabulistik. Ne, so, natürlich will keiner Krieg bei uns, selbst die für Krieg votieren, die wollen keinen Krieg, aber sie votieren für den Krieg denn, weil da ja sonst Menschen sterben. Ne? Oder weil man ja anderen Menschen ihre Revolution, so wie wir sie hier auch haben, nicht verwehren kann. Und Revolutionen sind nun mal blutig, hat mir neulich jemand irgendwie aus der Heinrich-Böll-Stiftung so gesagt. Habe ich gesagt, ja, super.
Ist das nicht ziemlich frustrierend, wenn man dann solchen Menschen gegenübersteht? Weil es ist ja letzten Endes, so wie wir gerade gehört haben, auch in dem konkreten Beispiel eine Frage, welchen Kontakt habe ich zu den Menschen, wenn wir jetzt von diesem langen Weg der Prävention ausgehen? Ne?
Also,
so, und der Kontakt zwischen Menschen in der Politik, der scheint da dann irgendwie auch völlig verloren zu gehen. Also eine totale Entfremdung eigentlich zu dem, was einem eigentlich wichtig ist, wenn du sagst, es geht eigentlich immer um Machtpolitik.
Ja, es geht auch in der Ehe und in der Beziehung um Interessen. Also es ist nicht alles nur Liebe. Gibt es zwar auch, und das ist auch sehr schön, aber es ist auch nicht alles nur Liebe und so weiter. Also es ist einfach ein menschliche, die menschliche Grundkonstellation ist halt auch nicht nur, aber auch konfliktual. Mhm. Und das heißt, im Prozess unserer Zivilisation, darum geht es ja im Kern, weil das, was wir da gerade anrichten mit unserem Wirtschaftssystem, also mit der Industriegesellschaft und dem, ist es im Wesentlichen, das ist dieses technisch-industriegesellschaftliche Setting, das war übrigens im Sozialismus genauso wie im Kapitalismus, nur die Organisationsform war anders, das machen wir gerade mal etwas über 200 Jahre und schon ist die Erde fast am Ende damit. Das heißt, wir müssen uns wieder darauf besinnen, was die Civitas eigentlich ist, was wir zivilisatorisch wollen. Und dann kann man sich irgendwelche Leute aus der Aufklärung nehmen, aus der Frühaufklärung, die dann alle immer das Gleiche gesagt haben, Leibniz oder Spinoza oder auch die spätere Aufklärung und so weiter. Es kommt immer darauf an, dass man die Gesellschaft so organisiert, dass sie möglichst, dass die Macht so verteilt ist, dass die Macht alle haben. Das ist der Begriff der Demokratie. Und das ist in unseren Gesellschaften nicht so. Hm. Und das ist unser Grundproblem. Hm. Und was wir gerade erleben in Europa, ist ja, dass immer mehr Menschen das genau spüren. Die spüren das ja. Und global erleben wir noch was anderes. Ich hole das Ding mal raus hier. Dieses Ding hier hat schon die Welt verändert und wird die Welt weiter verändern. Dieses Ding sorgt dafür, dass zum ersten Mal in der gesamten Menschheitsgeschichte, wie man so schön sagen kann, die gesamte Menschheit politisch erwacht. Im arabischen Raum, überall. Durch dieses Ding hier. Sie kommunizieren miteinander, sie sind nicht mehr in ihren kleinen Peer Groups, ob die jetzt religiös sind oder irgendwie anders. Sie können Diktatoren damit überwinden. Man kann mit den neuen Kommunikationsformen auch mal merken, wann die eigene Regierung lügt, weil man ja alles nachgucken kann plötzlich und nicht mehr nur über die Zeitungen darauf. Und auf der anderen Seite merkt man dann auch, und da erschrecken auch einige, wie viel Gewalttätigkeit darin steckt. In solchen Umbruchsprozessen, etwa im arabischen Frühling, wie viel Gewalttätigkeit da drin stecken kann. Und die Schlüsselfrage, ich kann es nur noch mal wiederholen, und das ist jetzt nicht nur einfach irgendwas, was ich theoretisch sage, das ist eine Aufforderung an allen. Wenn wir die Demokratie nicht erkämpfen, wird das, was wir bekommen werden, sehr unangenehm werden, sehr unangenehm. Und das gilt alle an, das geht alle an. Friedensarbeit ist heute Arbeit und die Aufgabe von allen, weil das, was jetzt zu uns kommt, sind nur die Vorboten. Irgendwann kommen die Klimaflüchtlinge, irgendwann die anderer destabilisierter Regionen und so weiter. Und darum müssen wir diejenigen, die dafür Verantwortung tragen, auch dafür in Verantwortung nehmen. Wirklich in Verantwortung nehmen. In den Parteien, in den Verwaltungseinheiten wie die EU-Kommission und auch im Militär sozusagen. Also es ist irgendwie, ich finde, das ist relativ einleuchtend. Das ist sogar intuitiv zu verstehen, weil die Wahrnehmung, dass es nicht mehr so weitergehen kann, die ist mittlerweile, glaube ich, sehr breit. Und die verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Phänomene, die wir gerade erleben, die ja teilweise auch sehr diffus sind, irgendwelche Rechts-Links-Querfronten und wilde Verschwörungstheorien und so weiter. Aber das liegt einfach daran, dass die Menschen plötzlich Zugang zu etwas haben, was sie vorher noch nie hatten, zu allen möglichen Informationen über alle Dinge.
Und das macht verantwortlich. Und das macht, bringt eigentlich.
Das macht verantwortlich. Das weist übrigens darauf hin, dass wir vielleicht unser Bildungssystem haben verschlampen lassen und so weiter und so fort. Es geht immer um die Demokratie und Demokratie ist auch meiner Ansicht nach denn auch gleichzusetzen mit, der Staat hat sich um gerechten Zugang zu Bildung für alle zu kümmern zum Beispiel Ach, ich, einfach alle Forderungen, die Podemos auflistet, das sind die einfachsten Forderungen, die übrigens mal in unseren westlichen Gesellschaften, natürlich nur unter der Bedingung dieser Wohlstandsinsel, ja alle mal gegolten hatten. Mhm. Niemand musste sich um seine Rente fürchten oder um einen sicheren Arbeitsplatz und so weiter. Es gab mal so kurzfristig so eine Zeit. Und alle wissen auch, dass die Zeiten vorbei sind, aber wir müssen uns das halt auch wieder erkämpfen und diesmal unter erschwerten, weil globalisierten Bedingungen, weil zurück in die Wohlstandsinsel gibt es nicht mehr.
Sie hörten einen Ausschnitt aus dem 3. Weimarer Friedenspodium. Das Ganze fand am 1. September diesen Jahres statt. Zu hören waren Olaf Weber, Franziska Braun, Robert Zion und Christine Schweizer. Wenn Sie sich beteiligen oder informieren möchten, dann senden Sie einfach eine E-Mail an weltohnewaffen@gmx.de.